So, dann von mir auch noch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr, dass Sie alle da sind zu diesem besonderen Gottesdienst heute. Es ist doch immer etwas Erfreuliches, aus so einem Grund zusammenzukommen, dass es ein paar kleine Menschen gibt, die den Segen Gottes empfangen wollen. Das ist etwas Schönes, das ist etwas sehr Erfreuliches. Und wie gesagt, zwei kleine Jungs haben vor geraumer Zeit das Licht der Welt erblickt und deswegen sind wir hier. Der eine war der Elian Matteo. Am 15.10.21 um 15.15 Uhr hat er das Licht der Welt erblickt. Ein bisschen früher war der junge Mann da dran. Das sieht man, der läuft schon in der Gegend rum. Der Lennart Christian, das war schon am 19. August 2020. Und ich denke, nicht nur die Eltern, nicht nur die Familie. Und wir freuen uns, wenn wir zwei so kleine Wesen da sehen. Wenn zwei kleine Kinder das Licht der Welt erblicken. Ich bin mir sicher, auch unser Schöpfer, unser Gott, freut sich, wenn so ein kleines Wesen das Licht der Welt erblickt. Wenn wieder zwei Menschen auf diese Erde kommen, in diesem Fall. Ich habe mal nachgesehen, wo die Namen herkommen von den beiden. Also Elian kommt vom altgriechischen Helios. Das ist der Strahlende. Kann aber auch bedeuten, geweiht an den versöhnlichen Gott oder zu Gottes Familie gehören. Sein zweiter Name, Matteo, steht dem ersten in nichts nach. Das kommt aus dem Althebräischen und bedeutet, Yahweh hat gegeben. Sehr schöne Namen. Lennart Christian. Lennart kommt aus dem Schwedischen und heißt so viel wie tapferer Löwe. Auch was Feines, so ein tapferer Löwe. Und Christian, das können wir uns schon fast denken, was das wohl bedeutet. Das heißt Anhänger Christi. Also von den Namen her bringen die beiden Jungs schon mal die besten Voraussetzungen mit. Aber nochmal zurück zu Elian und Christian, zum strahlenden Anhänger Christi sozusagen. In Matthäus 5, Vers 16 heißt es von den strahlenden Anhängern Christi, also von den Gläubigen, die Gott nachfolgen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also wir sollen unser Licht leuchten lassen, damit unsere Mitmenschen Gott letztendlich dadurch wahrnehmen. Wir sollen strahlende Anhänger Christi sein. Das ist eine klare Aufforderung an uns, an die Eltern. Und wir sollen dann eben auch die Kleinen anstrahlen, sozusagen, durch unser Leben. Ich denke, die beiden sind gesegnet. Sie haben eine liebevolle Familie, die für sie da ist. Und das ist schon mal ein großer Segen, eine liebevolle Familie zu haben. Aber es ist sicherlich gut und wichtig, dass jedes Kind nochmal explizit unter den Segen Gottes gestellt wird. Dass man Gott nochmal explizit bittet, für die Jungs, für die Kleinen da zu sein, für jedes Kind. Jetzt könnte der ein oder andere die Frage stellen, wir sollen sie segnen. Warum taufen wir sie denn nicht gleich? Das ist eine gute Frage. Das ist eine verständliche Frage. Aber warum pflegen wir als Adventisten, wie auch viele andere christliche Kirchen, den Brauch der Kindstaufe eigentlich nicht? In der Bibel heißt es ja eigentlich ganz klar und unmissverständlich im Markus-Evangelium, im Kapitel 16, Vers 16. Wer da glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also, nur wer getauft ist, wird gerettet, heißt es doch da. Also wäre es doch am besten, dass wir die Kleinen gleich taufen. Dann wäre doch alles in trockenen, beziehungsweise in dem Fall in nassen Tüchern. Getauft, gerettet, alles wunderbar, kann nichts mehr schief gehen. Oder vielleicht doch. Da steht eine zweite Bedingung, um selig zu werden. Nicht nur die Taufe. Da steht auch, wer da glaubt. zwei Bedingungen. Aber was heißt das jetzt eigentlich, zu glauben? Was meint Glauben? Ich glaube, heute Nacht schneit es oder morgen scheint wieder die Sonne. So frei nach dem Motto, Glauben heißt nichts wissen. Ist das das, was die Bibel mit Glauben meint? Die Bibel definiert Glauben tatsächlich anders. Im Brief an die Hebräer, im 11. Kapitel, im Vers 1, finden wir die biblische Definition von Glauben. Manch einen wird das jetzt vielleicht erstaunen. Dort heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das heißt, der biblische Glaube ist, oder der Glaube laut biblischer Definition ist etwas Festes, eine feste Überzeugung, nicht irgendwas Schwammiges, ein Vielleicht, irgendwas Vages, sondern etwas ganz klar Definiertes. Und was ist jetzt die Voraussetzung dafür, dass ich so glauben kann, wie es in der Bibel steht? Fällt mir das einfach in den Schoß? Oder führt mich da irgendwas hin? Exemplarisch möchte ich da mal eine kurze Begebenheit aus der Bibel lesen, die dann letztendlich auch in einer Taufe mündet. Wir finden diese Begebenheit in Apostelgeschichte Kapitel 8. Wer eine Bibel hat und mitlesen möchte, darf das gerne tun. Apostelgeschichte Kapitel 8. Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 29 bis 38. Und hier lesen wir von zwei Männern, einem Kämmerer aus Äthiopien und von Philippus. Der Kämmerer aus Äthiopien hat noch nicht so ganz alles verstanden, der weiß noch nicht alles. Der Philippus weiß schon ziemlich viel. Und da heißt es, der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er, der Kämmerer aus Äthiopien, der in dem Wagen saß, den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du, was du da liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Also, wenn wir die Geschichte betrachten, der Kämmerer war kein Kind, er war ein erwachsener Mann. Und ganz offensichtlich war dieser Kämmerer auch schon ein gläubiger Mann. Er las in den jüdischen Schriften, er las aus dem Buch Jesaja. Das ist einige hundert Jahre vor Jesus geschrieben worden. Und er las dort eine Prophezeiung über Jesus. Aber er konnte es nicht verstehen. Er konnte es nicht so recht begreifen. Und das war ihm bewusst. Er hat nicht irgendwas hineininterpretiert. Er wollte verstehen. Und zum Lesen hatte er auch viel Zeit. Also er kam aus Äthiopien. Hat mal nachgesehen, von Addis Abeba in Äthiopien sind es 3.800 Kilometer bis Jerusalem. Mit dem Flugzeug schafft man das in 4 Stunden 20 Minuten. Mit dem Auto laut Google Maps reine Fahrzeit 81 Stunden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Wagen von dem Kämmerer keine 6 Zylinder und Allrad hatte, sind wir mit 50 Kilometern am Tag schon recht hoch, glaube ich. Ich glaube, das hat er nicht geschafft. Aber wir nehmen es mal einfach an. Dann müssen wir natürlich noch beachten, er war vom Glauben her Jude, wie wir ja festgestellt haben. Also hat er ganz sicherlich am Sabbat keine Reise unternommen, also nur 6 Tage die Woche. Und wenn wir das so berücksichtigen, können wir davon ausgehen, dass er für die einfache Strecke sicherlich 3 Monate gebraucht hat. Also er konnte viel lesen, er konnte viel studieren und stellt trotzdem fest, ich verstehe doch nicht so alles. Und da begegnet ihm eben dieser Philippus. Und er sagt dem Philippus, du hilf mir doch mal, ich verstehe es nicht. Er braucht Hilfe beim Bibelstudium, er braucht Unterstützung. Und wie wir an dieser und anderen Stellen im Neuen Testament in der Bibel feststellen können, geht einer Taufe voraus, dass man versteht, dass man begreift, worum geht es denn da jetzt eigentlich? Man kauft die Katze da nicht einfach im Sack. Das macht die Bibel an vielen Stellen deutlich. Und die Katze im Sack wird da tatsächlich auch gar nicht angeboten. Aber es braucht eben Menschen, Elians und Christians, Anhänger Gottes, die ihr Licht leuchten lassen, die strahlen, die das Licht Gottes hinaus in die Welt strahlen lassen. Und dann geht es den Menschen wie dem Kämmerer hier in der Geschichte. Sie treffen eine ganz bewusste Entscheidung. Sie entscheiden sich bewusst für ein Leben mit Gott. Und dann ist der Glaube auch gar nichts Vages mehr. Kein vielleicht scheint morgen die Sonne, sondern eine feste Überzeugung, eine feste Zuversicht, eine feste Kenntnis. Aber dazu braucht es eine gewisse Reife. Ich möchte jetzt nicht an Lennart und Elians Intellekt zweifeln, aber ich möchte trotzdem behaupten, sie sind nicht in der Lage dazu, es zu begreifen, um was es da jetzt wirklich geht. Es braucht eine gewisse Reife. Und bei dem Kämmerer stellen wir fest, erst als er verstanden hat, sagt er zu Philippus, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Erst als er klar Ja zu Jesus sagen kann und will, geht er den Schritt ins Wasser und steigt als Kind Gottes wieder heraus aus dem Wasser. Ja, aber es heißt doch in Markus 16, Vers 16, wer nicht getauft ist, wird verdammt werden. Würde der oberflächliche Leser jetzt feststellen. Heißt es gar nicht. Lest es zu Hause nochmal nach. Aber wenn ich so verstehen möchte, ist das eine ganz harte und klare Ansage. Das könnte einen treffen. Ich bin nicht getauft, ich muss sterben. Kein ewiges Leben, keine Chance. Grundsätzlich bin ich der Meinung, wir sollten den Schritt zur Taufe nicht unnötig hinausschieben. Wenn wir meinen, wir müssen erst alles begreifen, dann lassen wir uns niemals taufen. Das macht keinen Sinn. Keiner von uns wird alles begreifen. Wir sind nicht Gott. Irgendwann muss ich den Schritt wagen, wenn ich so halbwegs verstanden habe, worum geht es denn? Wenn wir aufgrund eines strahlenden Anhängers Christi verstanden haben, wo es lang geht. Ja, was ist jetzt mit den Jungs, wenn sie nicht getauft sind? Wenn wir in die Bibel schauen, stellen wir fest, es gibt manchmal Situationen, da ist eine Taufe überhaupt nicht möglich. Da habe ich gar nicht die Chance, mich taufen zu lassen. Bin ich dann für alle Zeiten verdammt? Ich möchte uns eine Begebenheit ins Gedächtnis rufen, die wir sicherlich alle kennen. Die Kreuzigung Jesu. Da hängen 2 Verbrecher neben Jesus am Kreuz. Und der eine bittet Jesus, dass er an ihn denken soll, wenn er in sein Reich kommt. Und Jesus antwortet ihm, laut Lukas 23, Vers 43, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Jesus verspricht diesem Mann, der nicht getauft ist. Er war da in einer wirklich misslichen Lage, Taufe nicht möglich. Jesus verspricht ihm trotzdem, du wirst mit mir im Paradiese sein. Ohne Taufe. Aber er hat sich bewusst für Christus entschieden in der Situation. Er hat eine klare Entscheidung getroffen. Ich möchte mit dir im Paradies sein, Jesus, hilf mir. Und Jesus räumt es ein, ohne Taufe. Jetzt stellt sich die Frage, ja, was ist denn jetzt mit den Kindern? Taufe ist nichts, weil man soll sich ja bewusst entscheiden und bewusste Entscheidungen können die zwei jetzt aber noch nicht treffen. Die Bibel gibt uns Antwort darauf. Im ersten Brief an die Korinther schreibt Paulus im Kapitel 7, Vers 14: Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst stünden eure Kinder nicht unter Gottes Segen. Doch sie gehören ihm. Also der gegebenenfalls ungläubige Ehepartner erfährt Segen durch seinen gläubigen Partner. Aber bei den Kindern geht es noch weit darüber hinaus. Hier heißt es, sie gehören ihm. Sie sind Gottes Eigentum. Und das sind sie so lange, bis sie eine eigene Entscheidung zu treffen in der Lage sind. Das sind die beiden nicht. Aber sie gehören Gott, egal was geschieht. Sie sind Gottes Eigentum. Und für eine Entscheidung für Gott brauchen sie eben Elians, Christians in ihrem Leben, die strahlende Anhänger sind, die sie hinführen zu Christus, zu einem Leben mit Gott. Und am Ende kommt es immer auf eine persönliche Entscheidung an. Wir können niemanden zwingen. Die Bibel macht ganz deutlich, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und Liebe zwingt niemals einen Menschen zu sich. Liebe lässt immer die freie Wahl. Wir können möglicherweise einen Menschen zwingen, uns zu heiraten. Aber wir können diesen Menschen niemals zwingen, uns auch zu lieben. Da ist Schluss. Es ist unmöglich. Gott lässt uns die freie Wahl. Für ihn oder gegen ihn. Aber zunächst mal gehören sie Gott. Sie sind sein Eigentum. Er ist für sie da. Aber wenn wir die Jungs heute nicht taufen können, was können wir dann für sie tun? Wir wollen ja das Beste für sie. Das ist keine Frage. Wir wollen, dass sie nicht nur namentlich zur Familie Gottes gehören, sondern dass sie letztendlich durch ihr Leben Licht sind, dass sie auch andere Menschen zu Christus führen. Natürlich, wir sind als Familie, als Gemeinde für sie da, das ist überhaupt keine Frage. Und wir werden in jedem Fall ihren Lebensweg prägen und verändern. Aber gibt es noch mehr? Ja, natürlich gibt es noch mehr. Im Markus-Evangelium im Kapitel 10, in den Versen 13 bis 16 heißt es: Und sie brachten Kinder zu ihm, zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Jesus liebt Kinder. Das ist etwas ganz Offensichtliches. Das ist unübersehbar. Gott liebt Kinder. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass er sich über jedes Kind freut, das auf diese Erde kommt. Er möchte das Beste für sie. Und dann legt er seine Hände auf sie und segnet sie. Und wir nehmen hier noch was wahr. Die Kinder sind ganz offensichtlich Teil der Gemeinde. Die sitzen nicht irgendwo abseits in einem anderen Raum oder vielleicht zu Hause. Die sitzen mittendrin. Die sitzen dann sogar ganz vorn bei Jesus. Sie sind sichtbar. Und ich vermute stark, dass sie auch hörbar sind für den Rest der Gemeinde. Und ich denke, das ist für uns als Gemeinde auch wichtig. Die Kinder gehören dazu. Sie sind Teil der Gemeinde. Sie sind kein lästiges Anhängsel, was wir ruhig stellen müssen, was ruhig bleiben muss. Und manchmal muss die Gemeinde da auch was aushalten, was mittragen. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass das hier eine Manege, ein Zirkus für die Kinder ist. Das sage ich nicht. Aber sie müssen Teil sein. Aber als Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und Gemeinde muss es unser Bemühen sein, zu strahlen. Wir müssen strahlende Anhänger Christi sein. Wir müssen den Kindern die Liebe Gottes nahe bringen. Wir müssen den Kindern, und das ist das Entscheidende, eine Beziehung zu Christus vermitteln. Die Kinder brauchen eine Beziehung zu Christus. Wir müssen den Kindern vermitteln, Jesus ist für dich da. Jesus liebt dich. Jesus ist dein Freund. Er möchte das Beste für dich. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, das den Kindern zu vermitteln, dann kommen sie auch gerne zum Gottesdienst. Aber wenn die Kinder nur still sitzen müssen und sie nicht spüren, dass wir die Liebe Gottes widerspiegeln, dass wir strahlende Anhänger Christi sind, die das Licht leuchten lassen, dann werden sie hier auch keine Freude haben, fürchte ich. Und schlussendlich werden sie sich von der Gemeinde abwenden. Und im schlimmsten Fall werden sie sich auch noch von Gott abwenden. Und wie gesagt, manchmal gibt es für die Gemeinde auch was auszuhalten. Da kann es schon mal sein, dass die Klamotten etwas oder vielleicht auch mehr als etwas unpassend sind. Das kann schon sein. Vielleicht ist da die Frisur oder die Haarfarbe auch mal erschreckend unnatürlich grell und reizt unsere Augen. Möglich. Aber ich glaube, das müssen wir auch mal aushalten und mittragen. Und wem es gegeben ist, der kann die Teenager und Jugendlichen auch mal darauf ansprechen, dass es anders vielleicht ein bisschen besser wäre. Aber ich meine hier wirklich denen, denen es vom Geist Gottes gegeben ist. Ich meine nicht diejenigen, die meinen, mir ist es gegeben. Die meine ich nicht. Ich meine wirklich die, denen es gegeben ist. Da ist ein Unterschied. Hinterfragt euch. Ich habe es schon erzählt, denke ich. Und einige von euch können sich sicherlich auch noch erinnern. Als Jugendlicher hatte ich auch Zeiten, wo ich meine Haare gefärbt hat, wo ich mehrere Ohrringe in den Ohren hatte. Und dann gab es durchaus die Leute, die mit erhobenen Zeigefinger zu mir gekommen sind und haben gesagt, lieber André, das ist nicht gut so. Meine Reaktion war von der Tendenz eher der nächste Ohrring. Aber es gab auch jemanden, da habe ich gespürt, es geht nicht darum, wie ich rumlaufe. Es geht ihm nicht um mein Äußeres. Es geht ihm um mich als Person. Er hat mir auch gesagt, er findet das jetzt nicht so gut. Aber ich wusste, es geht um mich. Deswegen habe ich die Ohrringe nicht gleich rausgemacht und aufgehört, meine Haare zu färben. Zumindest sind es aber nicht mehr Ohrringe geworden. Und ich muss euch sagen, ich glaube, das könnt ihr auch sehen, die Phase hat nachgelassen. Nach 2-3 Jahren war das wieder vorbei. Mittlerweile muss ich meine Haare auch nicht mehr färben. Die wechseln die Farbe jetzt von ganz alleine, werden grau. Wir sollten uns überlegen, ob es immer notwendig ist, jemandem etwas zu sagen. Und wenn wir es für notwendig erachten, sollten wir vorher darum beten, dass wir wirklich vom Heiligen Geist geleitet sind. Der Apostel Johannes schreibt im 3. Brief, im 4. Vers, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Die größte Freude von Johannes ist es, wenn seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Also mit anderen Worten, wenn sie Gott nachfolgen, wenn sie strahlende Anhänger Christi sind. Das ist die größte Freude für Johannes. Der Kritiker unter uns könnte jetzt sagen, ja, aber da geht es ja nicht um tatsächliche Kinder in diesem Vers. Es geht ja um die Kinder Gottes. Natürlich. Aber letztendlich spielt es überhaupt keine Rolle. Unsere Kinder sollen doch auch Gottes Kinder sein. Das sollte doch unser größtes Anliegen sein, denkt ihr nicht? Unsere Kinder sollen doch strahlende Anhänger Christi sein, die ihr Licht leuchten lassen. Und wenn wir sehen, dass die Kinder und die Jugendlichen gern zum Gottesdienst kommen, wenn sie gerne hier sind, wenn sie sich als Teil der Gemeinde fühlen, wenn wir sehen, dass es ihnen ein Bedürfnis, hier zu sein, sollte das doch unsere Freude sein. Und wenn wir von Freude und Liebe erfüllt sind, nehmen wir doch manche Dinge auch in einem ganz anderen Licht wahr. Ich denke, die meisten von euch waren schon mal verliebt. Und wenn ihr in jemanden verliebt seid, so ganz frisch, dann übersieht man doch da auch das ein oder andere Mal. Nehmt es nicht ganz so ernst. Stellt es nicht da oben hin, sondern man liebt den Menschen. Meine Lieben, wir als Eltern, als Großeltern, als Tanten, als Onkels, als Gemeinde, wir haben es in der Hand, unser Licht leuchten zu lassen. Wir sind aufgerufen, unser Licht leuchten zu lassen. Ihnen, unseren Kindern das Beste, wirklich das Beste mitzugeben. Und wenn sie alt genug sind, werden sie ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist Tatsache. Das wird so sein. Und wenn wir es mit Gottes Hilfe geschafft haben, ihnen eine Beziehung zu Christus zu vermitteln, steht die Entscheidung fest, denke ich. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Dann werden auch unsere Kinder zu strahlenden Anhängern Christi. Dann werden sie wahrscheinlich auch noch um ein Vielfaches heller leuchten, als wir dies je getan haben. Aber ganz so weit ist es mit den beiden, mit dem Lennart und den Elian jetzt noch nicht. Keine Frage, sie bringen ihr Umfeld zum Strahlen. Ganz klar. Aber wir wollen es jetzt Christus gleich tun. Wir wollen, wie wir gelesen haben, wir wollen für die beiden den Segen Gottes erbitten. Markus 10, Vers 16 nochmal. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Wir wollen Christus um seinen Segen für die beiden Jungs bitten. Ich freue mich, dass es ihren Familien ein Anliegen ist, Elian und Lennart unter den Segen Gottes zu stellen. Und das ist eine gute Voraussetzung. Das ist letztendlich die beste Voraussetzung, die so ein kleiner Mensch haben kann, wenn man unter dem Segen Gottes steht. Und nicht nur die beiden Jungs brauchen den Segen Gottes, auch die Eltern brauchen den Segen Gottes. Aus Erfahrung weiß ich, ein Kind zu erziehen, ist keine Kleinigkeit. Und da geht leider auch manches schief und man macht Fehler. Es ist eine große Aufgabe. Aber mit Gottes Hilfe sind wir in der Lage, diese Aufgabe möglichst gut zu meistern. Amen. So, jetzt darf die Alexandra nach vorne. Die hat dem Elian was zu sagen.